Ich darf euch das Wort Gottes lesen aus 1. Korinther 1, 10 bis 31. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Ist Christus denn zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe, außer Crispus und Gaius. So kann doch niemand sagen, ich hätte auf meinen Namen getauft. Ich habe aber auch das Haus des Stephanas getauft. Sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemanden getauft habe. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftigt wird. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise? Wo der Schriftgelehrte? Wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten. Den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Seht doch auf eure Berufung, ihr Brüder, da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich keiner vor ihm, kein Fleisch rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Und das ist Gottes Wort.
Einen schönen guten Morgen. Danke, Lydia, fürs Vorlesen. Bevor wir einsteigen in den Text, möchte ich noch beten. Herr Vater im Himmel, danke für das kostbare Wort, das du uns gibst. Und ich möchte jetzt bitten, dass du es uns lebendig machst, dass es uns zum Leben wird, Herr Jesus. Danke dafür. Schenk uns offene Augen und hörende Ohren. Danke, Herr Jesus. Amen. Also gerade vorab, das ist keine Zielscheibe da hinten. Also es wird nicht geschossen, aber ich werde dann später noch das Geheimnis aufklären. Ja, ein langer Text an und für sich. Und ich habe hier nur also zwei Schwerpunkte heraus genommen. Und zwar der erste Abschnitt praktisch, der erste Schwerpunkt, benenne ich mal nach dem Vers 13 aus dem Text, ist Christus denn zertrennt? Und den zweiten Schwerpunkt, ab dem Vers 18, benenne ich das Wort vom Kreuz. Ist Christus denn zertrennt? Was ist passiert, dass Paulus überhaupt diese Frage stellt? War es überhaupt eine Frage, die mit Ja oder Nein beantwortet werden kann? Was ist passiert? Also Paulus war circa 1,5 Jahre in Korinth und verkündigte das Evangelium. Es kamen Menschen zum Glauben. Er hat auch ein paar Menschen getauft. Und nach 1,5 Jahren zog er weiter. Und dann kam Apollos, ein redegewandter Bruder, und führte die Gemeinde weiter. Und dann, wie es so dem Text nach ist, hat auch Kephas, also Petrus, einmal in Korinth vorbeigeschaut. Sie kannten ihn. Und jetzt hielt Paulus, er hielt sich gerade in Ephesus auf, jetzt erhielt Paulus von den Leuten der Chloe, wer immer auch diese Leute waren, er erhielt Nachricht, dass es in Korinth, in der Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, Streit gibt. Nämlich, dass Parteiungen entstanden sind. Wie es im Vers 12 heißt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Warum es zu diesem Personenkult kam, ist jetzt nicht genau beschrieben. Aber vielleicht haben sich eine Gruppe um Paulus geschart. Sie sind durch ihn zum Glauben gekommen. Er hat sie vielleicht sogar getauft. Und später kam Apollos. Auch dort kamen Menschen zum Glauben. Und seine Redegewandtheit beeindruckte sie vielleicht. Wer weiß. Oder auch Petrus, einer von den 12 Aposteln, die den Herrn noch persönlich gekannt haben. Vielleicht machten sie ihn zu ihrem Vorbild. Paulus ist auf alle Fälle hier ganz energisch eingeschritten. Man könnte auch den Vers 12 so nennen, was fällt euch überhaupt ein? Ja, ist denn Christus zertrennt? Denn schon nach 5 Jahren circa, nach der Gründung der Gemeinde Gottes, bestand Gefahr, dass es eine Paulus-Gemeinde gäbe. Oder eine Apollos-Gemeinde. Oder eine Kephas-Gemeinde. Oder gar eine Christusgemeinde, die sich zu Christus gehörend fühlen, haben vielleicht gedacht, ja, wer ist schon Paulus, wer ist schon Apollos? Wir sind doch auch nur Menschen wie wir. Wir hören nur auf den Heiligen Geist. Wir sind die Geistlichen. Wir nehmen nur das, was uns der Geist persönlich sagt. Ich weiß es nicht. Aber aus der Gemeinde Gottes in Korinth wären bald einmal 4 Gemeinden entstanden, die sich auf einen eigenen Namen berufen, auf einen Namen eines Menschen. Wenn Menschen meinen, sie sind die Gründer der Gemeinde, das hört man ja auch heutzutage noch oft. Ich habe einen gekannt, der ist schon gestorben, der sagt, ich bin der Gründer von der und der Gemeinde. Welch ein Hochmut. Welch ein Hochmut. Gott gründet die Gemeinde. Gott ist der Gründer. Paulus wollte auf alle Fälle niemanden an sich binden. Darum hat er auch vielleicht so wenige getauft. Und er war nach Korinth gesandt worden, um das Evangelium zu verkünden, nicht zu taufen. Und er macht ganz klar, was er oder auch Apollos und Kephas sind. Da müssen wir etwas weiterschauen in das 3. Kapitel. Dort sagt er, wer ist denn Paulus? Und wer ist denn Apollos? Was sind sie anderes als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid? Und zwar, wie ist es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, der pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, welcher pflanzt, und der, welcher begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Paulus weist hier ganz klar auf die Person Jesus Christus hin, auf sein Werk am Kreuz. Und dieses Werk am Kreuz vereint die Christen. Und es gibt keinerlei Raum für eine Bindung an irgendjemand anderen als wie Christus. Christus ist der Hauptverantwortliche der Gemeinde. Wenn sich auch mancher denkt, na, ich bin der Hauptverantwortliche. Nein, Christus ist der Hauptverantwortliche. Und hier macht sich Paulus, der große Heidenapostel, der wirklich große, treue Heidensapostel, ganz klein. Er ist nur wie ein Gärtner, der pflanzt und gießt. So wie es in den Korintherbriefen, den Zweien, so steht, schaut es so aus, als wie damals konnte Paulus diese Spaltung verhindern, diese Parteiung. Aber wenn wir jetzt 2000 Jahre Kirchengeschichte betrachten, ich kann euch nicht sagen, wie viele Konfessionen es gibt, wie viele christliche Religionsgemeinschaften, wie viele christliche Denominationen, ich glaube Tausende auf der Welt. Und ich glaube, Paulus würde sich im Grab umdrehen, wenn er könnte. Wir werden diese Entwicklung nicht mehr ändern können. Jesus selbst wird, wenn er kommt, entscheiden, was wirklich von ihm ist. Was Bestand hat von ihm. Oder was verbrennen wird im Feuer. Betrachtet doch einmal im dritten Kapitel die Verse 11 bis 15. Es stellt sich nun die Frage, wie kann überhaupt diese Einmütigkeit, diese Einheit in der Gemeinde gelebt werden? Was heißt es überhaupt, eines Sinnes zu sein? Heißt das, dass nur eine Meinung gelten darf? Heißt das, dass wir alle nur eine Kleidung haben? Die Männer kommen in dem schönen Sakko und die Frauen im Faltenröckchen. Ist das Einheit? Oder die Männer haben nur kurze Haare und die Frauen nur lange. Oder wir haben dasselbe Parteibuch. Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, ich war einmal in einem Chor, in einem Männerchor. Und wir hatten dort einen schönen blauen Sakko, die graue Hose, dieselbe Krawatte. Und jeder hatte dieselbe Anstecknadel, also die Vereinsanstecknadel. Und wenn wir so gesungen haben, wir bilden waren eine Einheit. Wir waren alle gleich angezogen. Und auf manchen Sängerfest dann, kamen andere Chöre zusammen, die anderen hatten rote Sakkos, die anderen kamen in der Tracht. Man wusste ganz genau, zu welchem Chor dann die betreffenden Personen gehören. Ist das die Einheit, die erstrebenswert wäre? Ist das die Einheit der Gemeinde? Ist das die Einheit des Geistes? Auch eine theoretische Frage, weil sie kann nur mit Nein beantwortet werden. Und jetzt habe ich hier so eine Scheibe aufgehängt zur Demonstration. Diese Scheibe ist die Gemeinde. Der rote Punkt innen, das Zentrum, das ist das Evangelium des Christus. Der rote Punkt ist der Grund, den Paulus und die anderen Apostel gelegt haben. Der rote Punkt ist eigentlich unser Glaubensbekenntnis. Da müssen wir einer Meinung sein. Da müssen wir einer Meinung sein. Wenn ich denke oder glaube, dass Jesus Gott ist und ein anderer sagt, oh, es ist so ein herrlicher, großer Mensch und Religionsstifter gewesen, dann ist die Einheit nicht da. Die ist gestört. Oder wenn ein anderer sagt, ja, Jesus schon, aber du musst dann schon noch das und das tun, damit du errettet wirst. Da kann es keine Einheit geben, wenn ich glaube, gerettet ohne Wirken. Oder wenn jemand behauptet, was ich schon gehört habe, es gibt auch außerhalb der Bibel Offenbarung. Also die Bibel ist nicht abgeschlossen. heilige Männer haben, was weiß ich, im Mittelalter noch Offenbarung bekommen. Es ist keine Einheit möglich mit so. Hier in diesem Punkt, in diesem roten Zentrum, das Jesus ist, darf nur eine Meinung gelten. Unser Glaubensbekenntnis. Das ist dann die Einheit des Geistes. Und wie im Epheser schreibt, Paulus schreibt, seid eifrig bemüht, diese Einheit des Geistes zu bewahren, durch das Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen, durch alle und in euch allen. Man spricht auch hier von der siebenfachen Einheit. Das ist der rote Kreis. Der blaue Kreis ist auch gemeint. Ist auch gemeint. Aber hier im äußeren blauen Kreis, da muss Vielfalt herrschen dürfen. Da müssen unterschiedliche Meinungen stehen gelassen werden. Denn jeder hat irgendwie Vorstellungen. Jeder hat irgendwie eigene Wünsche oder eine eigene Meinung. Denke nur an den Musikstil. Die einen mögen alte, getragene Lieder oder Orgelbegleitung und andere sind für Gitarre und Schlagzeug. Man muss sich hier treffen. Aber solche unterschiedlichen Meinungen, solche unterschiedlichen Vorstellungen und Wünsche, da kann es schon einmal Missstimmung geben. Da kann es schon einmal Streit geben. Und hier sind so viele Ehepaare auf dem Bildschirm. Und ich muss die Ehepaare fragen, gibt es bei euch immer eine Meinung? Seid ihr immer einer Meinung? Und ich möchte das Ehepaar bitten, dass das so kennt, sich dann bei mir zu melden. Ich möchte wissen, wie das geht. Die Frage ist also, wie gehen wir um mit verschiedenen Meinungen, mit verschiedenen Vorstellungen? Und ich finde, da gibt Paulus zwei gute Tipps, wie es wirklich zu beherzigen gibt. Der erste steht im Römerbrief, Römer 14, 7. Nehmt einander an, wie auch Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Wie hat uns Christus angenommen? Als wir mit ihm schon einer Meinung waren und alles klar war? Nein, er hat uns angenommen, als wir noch gegen ihn standen sogar. Als wir Feinde waren, genau. Als wir Feinde waren, hat er uns angenommen. Und dieses Miteinander annehmen, das dient der Ehre Gottes. Gott wird durch dieses Miteinander annehmen, das einander annehmen, zur Ehre, bekommt Ehre. Und der zweite Tipp, nennen Sie einmal Tipp, steht im Epheserbrief 4,2. Ertragt einander. Ertragt einander sogar. Und ich muss hier bekennen, dass meine Frau mich oft ertragen muss. Leider ist es so. Aber Paulus fordert die Gläubigen auf, sich einander zu ertragen. Und zwar in der Liebe. Ja, in welcher Liebe? In unserer Liebe? Das glaube ich nicht. Ich glaube, unsere menschliche Liebe hat schnell einmal den Endpunkt erreicht. Und dann wechselt es zur Ablehnung, die sogenannte Liebe. Ich glaube, es muss heißen, oder es heißt, ertragt einander in der Liebe Christi. Nur in dieser Liebe können wir einander ertragen. Und außerdem ist das Ertragen unbedingt notwendig. Da möchte ich noch Psalm 133 erwähnen, zu was es notwendig ist, dieses Ertragen, dieses Annehmen. Dort steht im Psalm 133, siehe, schau her, was ich jetzt sage. Siehe, wie fein und wie lieblich es ist. Und es, man kann auch übersetzen, wie kostbar und schön es ist, wenn Brüder in Eintracht versammelt sind. das ehrt Gott, wenn Brüder in Eintracht zusammen sind. Gott findet das kostbar, er findet es schön, er findet es lieblich. Und ein paar Verse weiter heißt es dann, denn dort, genau dort, hat er den Segen verheißt. Leben in Ewigkeit. Also wenn wir gesegnet werden und keine Einheit haben, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn etwas nicht klappt. Ja, und jetzt stelle ich euch eine Frage. Wo wird diese Liebe Jesu am deutlichsten, am sichtbarsten? Hat jemand einen Tipp? Wo sehen wir die Liebe Jesus am klarsten? Jawohl, am Kreuz. Am Kreuz, genau. Und so sind wir beim zweiten Schwerpunkt. Das Wort vom Kreuz. Vers 18 heißt, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Für die menschliche Weisheit, die Gott nicht in ihren Überlegungen einbezieht, bleibt die Botschaft vom Kreuz Torheit. Ein Unsinn. Jemand, der einen anderen retten will, der muss doch stark sein. Er muss Macht haben. Und nun predigt Paulus Gottes Sohn als Retter und er lässt sich ans Kreuz schlagen. Er war schwach. Er wehrte sich nicht. Er wurde misshandelt und er verteidigte sich nicht. Er konnte sich selbst nicht helfen. Das ist doch Unsinn, so denken die besonders Klugen. Das ist doch Unsinn. So einer kann doch nicht retten und helfen. Für was ein Kreuz? Aber die, die glauben und gerettet werden, eben die, die diese Botschaft vom Kreuz angenommen haben, für die wird es zur Gotteskraft. Und so gibt es eigentlich nur noch zwei Arten von Menschen auf dieser Welt. Keine Europäer mehr, Amerikaner, weiße, schwarze, gelbe. Es gibt eigentlich nur noch zwei Typen, zweierlei Menschen. Die einen, die verloren gehen, die über einen Bogen um dieses Kreuz machen, und die anderen, die errettet werden. Das ist natürlich sehr absolut. Und vielleicht stoßt es manchem auf, so absolut etwas so auszusprechen. Aber es ist so. Jesus selbst sagt, oh, mich kommt ihr nicht zum Vater. Geht nicht. Funktioniert nicht. Dazwischen hat nichts Platz. Echt nichts Platz. Und wenn Christus einmal wiederkommen wird, wird er diese Trennung vollziehen. Jetzt sehen wir es vielleicht nicht so klar, wer gehört dazu, wer nicht. Aber Gott weiß es. Und er wird diese Trennung vollziehen, die einen zu seiner Rechten und die anderen zu seiner Linken. Es dürfen wir uns ja nichts einbilden, dass es unser Verdienst ist, dass wir das Evangelium und dieses Kreuz so verstanden haben. Ja, sondern es ist allein Gnade und Güte Gottes. Er hat uns die Augen geöffnet, nur er. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? So schreibt Paulus den Römern. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Also wenn jemand umkehren kann, ist es nicht, weil ein Evangelist oder irgendjemand klug geredet hat, sondern weil Gott bewirkt hat und Gott es geführt hat. Menschliche Klugheit und Intelligenz ist natürlich sicher von großem Nutzen. Und Gott hat hier doch wirklich reichlich geschenkt, weil es gehört wirklich eine große Intelligenz dazu, eine Rakete auf den Mars zu schicken. Also, oder ich bin so froh, dass es so intelligente Menschen gibt, die eine Kaffeemaschine erfunden haben. Dass ich am Morgen nur auf den Knopf drücken muss und da kommt der lebensspendende Kaffee heraus. Ich bin froh, dass es so viele kluge Köpfe gibt. Aber um die Errettung zu verstehen, ist diese Klugheit völlig untauglich. Völlig untauglich. Ja, sogar hinderlich. Klugheit und menschliche Weisheit kann hier nicht helfen. Vers 26 und 27 möchte ich einmal noch vorlesen. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, also menschlich. Nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zur Schande zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schande machen. Das Schwache hat Gott erwählt. Sind das nicht wunderbare Verse? Sind das nicht wunderbare Verse? Du darfst schwach sein vor Gott. Du darfst schwach sein. Du musst ihm nichts vormachen. Du musst ihm nichts bringen, dass er dich annimmt. Er hat dich schon angenommen. Du darfst schwach sein. Du musst nicht furchtbar klug sein. Und um überhaupt in der Bibel zu lesen und die Bibel zu verstehen. Es hängt nicht von unserer Klugheit und Weisheit ab. Es hängt von ihm ab. Das, was wirklich notwendig ist, ist ein kindliches Herz, das bereit ist zu glauben. Und ein gedemütigtes Herz, das bereit ist zu hören, was Gott in und durch sein Wort zu ihm sprechen will. Die Juden fordern nun Zeichen, steht im Vers 22. Und das haben wir ja gesehen, als noch Jesus auf dieser Erde war. Er tat Wunder, Blinde wurden sehen, Lahme konnten gehen, Stumme konnten reden. Und er bewies durch diese vielen Wunder seine Gottheit. Und sie sahen die Wunder, diese Juden. Und was sagten sie? Gib uns ein Zeichen. Das ist Unsinn. Das ist wirklich Unsinn und Torheit. Und die Griechen, die legten irrsinnigen Wert auf Klugheit. Diese griechischen Philosophen, das waren ja in der damaligen Zeit wie heute Popstars. Die wurden verehrt. Das Verlangen nach eigener Weisheit ist eigentlich der klägliche Versuch, Gott mittels menschlicher Intelligenz zu verstehen. Und das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Auch in Athen, also Paulus war ja vor Korinth kurz in Athen, und er hielt eine Predigt am Areopag. Und sie hörten ihn an. Warum? Weil sie neugierig waren. Was bringt er uns Neues? Was bringt er? Was hören wir wieder was Neues, was wir wieder weiterverzählen können? Sie wollten eigentlich nur ihr Verlangen nach Wissen stillen. Sie wollten Neuigkeiten erfahren. Darum kamen eigentlich wenige zum Glauben. Und auch von dem Verlangen nach geschickten oder klugen Reden ließ sich Paulus überhaupt nicht verleiten. In irgendeiner Redeweisheit oder in einer kunstvollen Rede oder in einer Predigt mit kluger Rhetorik zu ihnen zu kommen. Er weigerte sich. Warum? Damit ihr Glaube nicht auf Menschenweisheit beruht, sondern auf Gottes Kraft. Gottes Kraft treibt oder bringt zur Umkehr. Er verkündigte Jesus Christus als den Gekreuzigten, der das Zentrum aller Dinge ist und das Zentrum der Gemeinde. Den Juden nun zwar ein Ärgernis und für die Griechen ein Unsinn. Aber die berufen sind, bei denen, wo Gott weiß, sie halten die Augen offen, die er ihnen geöffnet hat. Also Gott öffnet die Augen, man kann sich aber auch abwenden und die Augen wieder zumachen, wenn man es nicht hören will. Aber die, die Augen offen lassen, für die wird Christus eine Kraftwelle, eine Kraftquelle und zur Weisheit. Wie geschrieben steht im Vers 24. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Heißt das nun, wir können unseren Verstand nicht gebrauchen, so wie es heißt, wir können den Verstand an der Garderobe abgeben? Das heißt es überhaupt nicht, überhaupt nicht. Gott hat uns ja mit einem Verstand ausgerüstet. Und Jesus selbst sagte einmal in Matthäus 10, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug. Seid klug wie die Schlangen, noch nicht falsch wie die Tauben. Und ich möchte euch erinnern an das Gleichnis mit den 10 Jungfrauen. Das kennt ihr sicher. 5 waren töricht, aber 5 waren klug. Sie sorgten vor für einen Vorrat. Sie waren klug. Wir sollen weise und sollen klug handeln, keine Frage. Und trotzdem, unsere Klugheit und Weisheit nützt uns überhaupt nichts zur Errettung. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen noch das Vollbringen bewirkt nach seinem Wohlgefallen. Sein Wille geschieht, sein nach seinem Wohlgefallen. Zur Errettung können wir unseren Verstand in dem Sinn nicht gebrauchen. Warum? Vers 29 sagt es im heutigen Text, damit sich kein Fleisch vor ihm rühmt, damit sich niemand vor Gott rühmen kann. Gott macht jede menschliche Überheblichkeit zunichte. Menschlicher Stolz, menschliches Rühmen hat keinen Platz. Das neue Leben, das wir bekommen haben, kommt allein von Jesus Christus. Er ist der Geber von Leben, von Gerechtigkeit, von Heilung, von Erlösung. Christus ist uns gemacht worden zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heilung und zur Erlösung. Alles kommt von ihm. Und wenn wir etwas Gescheites einmal zusammenbringen, dann wird es uns von Gott geschenkt oder ist uns von Gott geschenkt. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Wir dürfen hier uns nichts auf die eigene Kappe schreiben oder denken, es ist unser Verdienst, weil wir so schlau sind, weil wir das so super eingefädelt haben. Ich glaube, dann sind wir auf dem Holzweg. Und ich denke, es ist gut, dass wir es so halten wie Paulus in Galater 6,14. Mit dem möchte ich noch jetzt abschließen. Da sagt Paulus, von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Es sei mir ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes. Durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Amen.